Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf
Hallo und willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind und wir freuen uns über unsere Gäste. Ein spannendes Duell heute zwischen Richard Schmidt, Journalist, und Hans Arsenovic, Politiker der Grünen in Wien. Bevor wir jetzt gleich über die künftige Ampelregierung reden, über das Personal, über das Programm, die wichtigste Frage zuerst am Tag danach. Du warst gestern am Opernball, du nicht?
Nein.
Wie war es denn gestern? Schlechter Wen hast Grüner. Du gesehen? Wer spricht dort? Welche Politikerinnen und Politiker haben sich blicken lassen?
Ja, es ist natürlich so ein Vorabend, ein Vorabend von so einem interessanten Tag, weil heute sind ja alle Namen bekannt gegeben worden. Natürlich sind die Namen gestern schon gefallen und es war interessant für mich, wie die ersten Koalitionsgespräche am Abend stattfanden, in vielleicht ein bisschen einer gemütlichen Atmosphäre. Als gelernter Österreicher sage ich, das ist auch ganz wichtig, weil ich habe oft den Eindruck gehabt, dass Zusammenarbeit, Koalitionen nicht zusammengekommen sind, weil man auf einer menschlichen Ebene nicht miteinander konnte.
Aha.
Von daher ist es gar nicht so schlecht.
Wer kann jetzt auf einer menschlichen Ebene? Was hast du gestern beobachtet?
Also ich habe, es waren viele aus der ÖVP, es waren auch NEOS-Leute dort, auch Grüne, auch der Vizekanzler war dort und die Justizministerin waren dort. War so ein bisschen auch wie eine Abschiedstour. Und es war niemand aus dieser Babler-Gruppe, da habe ich niemanden miterlebt. Nein, war niemand.
FPÖ?
FPÖ nicht aus dieser allerersten Reihe, aber es waren viele Freiheitliche, die aus den Landtagen und so weiter und Unternehmerinnen von der freiheitlichen Wirtschaft, habe ich einige gesehen. Und von daher ist es schon wichtig, in einem Land wie Österreich, wo man immer Angst hat, dass die Gräben immer tiefer werden, dass es immer wieder auch Möglichkeiten gibt, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, in einem privaten Rahmen vielleicht einmal abseits von Fernsehkameras und abseits von einem Wording, was man sagen muss, abseits von einer Pressekonferenz. Und das hilft uns, finde ich. Das hilft uns, dass wir ein paar Sachen ein bisschen gescheiter machen. Ja.
Also nach dem, was du gestern beim Opernball beobachtet hast, die Chemie zwischen den Ampelparteien stimmt?
Also wie gesagt, der gewerkschaftliche Linksblock der SPÖ war nicht dort. Es war nur der neue Infrastrukturminister, der jetzige Stadtrat Hanke. Und da ist ja die Verbindung und schon von jeher immer gut zur ÖVP und zum Wirtschaftsbund. Das war überhaupt kein Thema.
Abschließende Frage noch zum Opernball. Viele kritisieren das ja, dass die Politikerinnen und Politiker manchmal auf unsere Kosten dort champagnisieren. Wie siehst du den Opernball?
Also, das ist die größte positive Investition in unsere Republik, die es überhaupt geben kann. Also, ich war auch schon ein paar Mal auf dem Opernball und jedes Mal denke ich mir, es ist gut, dass man hier zum Netzwerken zusammenkommt, dass man hier Leute trifft, die man sonst wahrscheinlich einmal im Jahr bei irgendeiner Veranstaltung sieht, und dass hier auch dieses freundliche Miteinander stattfindet. Das zeichnet ja Österreich oder sollte Österreich ja auszeichnen. Nicht dieser Hass, den wir auch erlebt haben in mancher Koalition, auch bei manchen Koalitionsverhandlungen, die wir jetzt erlebt haben, dieses ständige Gegeneinander, dieser du bist ein Betrüger, du lügst und so weiter. Das wollen die Österreicher auch nicht, diese Tonlage. Und da finde ich, leistet dieser Opernball ganz wertvolle Arbeit und ist natürlich ein wahnsinnig tolles Aushängeschild im Ausland. Also eine bessere Tourismuswerbung als den Opernball für unser Land
kann es gar nicht geben.
Und ich kann nur sagen, wer dagegen demonstriert, so wie es jetzt wieder diese Mini-Demonstration der Kommunisten gegeben hat, der hat das Ganze noch nicht ganz verstanden, wie wertvoll das ist.
Ich wollte nur einen Satz sagen, wir haben 400 Bälle in Wien. 400. Wien ist übrigens das einzige Bundesland, was jetzt auch positive Brutto-Regionalprodukt hat, wegen dem Tourismus. Also die Zahlen vom Wien-Tourismus sagen das eindeutig, wie viele Menschen aus dem Ausland kommen nach Wien wegen den Bällen. Und von daher ist das auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich eine ganz wichtige Institution.
Naja, auch dieses Miteinander, das ist das Wichtige, dass man sich dort trifft, eben über die Parteigrenze hinweg. im Gespräch dann feststellt, der ist ja eigentlich ganz sympathisch, der von den Grünen oder auch der Freiheitliche, wo man immer hört, naja, das ist eine furchtbar rechte Nazi und was Gott alles. Und eigentlich habe ich mich mit dem Blenden unterhalten an dem Abend und da bleibt dann schon viel hängen für die Zukunft.
Also die Chemie muss schon stimmen.
Schon, aber ich muss schon einen Satz sagen, ich rede wirklich mit allen und allen Fraktionen. Das heißt aber nicht, dass ich alle diese politischen Ansichten teile, weil das ist schon noch ein kleiner Schritt. Aber ich bin dann oft neugierig und sage, ich würde gerne wissen, wieso siehst du das so? Ja, was ist der Hintergrund? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Also es interessiert mich das dahinter natürlich, dass man dann auch in einem persönlichen Gespräch viel besser erfährt.
Ja, aber das ist ja das Wichtige, dass man nicht eben Brandmauern setzt und ausgrenzt, sondern halt miteinander spricht, auch wenn man gesellschaftspolitisch ganz anders denkt.
Aber ich spreche mit den Leuten auch am Fußballplatz, so egal wo ich bin, auch da trifft man sich. Das muss nicht unbedingt nur ein Ball sein. Alle Anlässe, die dazu dienen, wo Menschen zusammenkommen, wo man miteinander redet, durchs Reden kommen Leute zusammen, war, glaube ich, der erste Satz vom Stocker, wie er sein Team präsentiert. Und da ist schon was Wahres dran. Ja.
Jetzt sprechen wir über das Ampelprogramm, über die Ampelteams. Und ich würde gerne das Pferd von hinten aufzäumen, bevor wir jetzt die einzelnen Namen durchgehen. Wer ist denn heute vor dem Fernseher gesessen bei diesen Präsentationen und war enttäuscht, weil er nichts geworden ist?
Ja. Naja, also da gibt es natürlich einen Namen in Niederösterreich, Sven Hergovic, also der wollte ja unbedingt, glaube ich, schon Infrastrukturminister werden, war dann jetzt nicht im Team dabei. Dann natürlich auch die eine oder andere Besetzung, die man sich von der Stadt Wien, von der SPÖ Wien für die Regierung gewünscht hätte, die spielt es auch nicht. Also man hat hier jetzt auch einen Finanzminister, den Andreas Babler bestimmt hat und das offenbar auch sehr mit Vehemenz durchgesetzt hat. Was mir nur auffällt bei dieser ganzen Konstellation mit den Personalien, also man kann den Österreichern nicht sagen, es wären zwei harte Jahre und dann sehe ich im Fernsehen Massen von Personen und 7 Staatssekretäre, eine Staatssekretärin, die nach dem Finanzminister beigestellt wird, ein eigener Staatssekretär, der auf den Nachrichtendienst aufpassen soll. Das sind so schlechte Zeichen, Signale für eine Bevölkerung, die eh schon sparen muss, die die Teuerung erlebt, die Krise erlebt, die um den Job zittern muss. Das passt einfach nicht. Und da hätte man sich ein bisschen mehr zusammenreißen müssen und das besser machen müssen.
Ja, 2, 3 Punkte sehe ich ähnlich. Also die ist sicher enttäuscht worden, ist einerseits bei den NEOS der Matthias Strolz, der die NEOS gegründet hat, der Gottvater der NEOS. Ohne ihn würde es ja NEOS nicht geben und auch die handelnden Personen, der das schon sehr gerne gemacht hat. Und ich glaube, das war auch nicht leicht, innerhalb der NEOS dem zu sagen, na, wir wollen nicht mehr mit dir.
Aber er ist ja gar nicht zur Wahl gestanden. Wie will man denn das den Wählerinnen und Wählern erklären? Dass er jetzt, wo so ein Amt, wo so ein Posten
gibt... Naja, es sind jetzt einige Minister, die sich keiner Wahl gestellt haben.
Ja, aber er ist sogar bei den NEOS ausgetreten vor der Wahl.
Ja, ich sag's nicht. War ja die Frage, wer vielleicht jetzt traurig vom Fernseher sitzt. Ja. Bei der ÖVP habe ich so den Eindruck, die haben das so gemacht, wie sie es immer machen. Also wenn man sich die Liste anschaut, das ist alte, junge, alle Bünde sind vertreten, die Wirtschaftskammer ist stark vertreten, die Bundesländer, die starken, sind vertreten. Das ist eigentlich so nach einem Reißbrettprinzip hat man das gemacht, so wie man es immer macht. Interessant für mich die SPÖ-Liste natürlich, ja, die birgt ein paar Überraschungen. Einerseits für mich sehe ich, dass sich der gewerkschaftliche Linksblock da durchgesetzt hat. Es sind viele aus der Arbeiterkammer, aus dem Gewerkschaftsbund und eigentlich fast alle aus dem Andi-Babler-Umfeld. Der einzige, sogar aus der Steiermark, die ja mittlerweile eine andere SPÖ ist wie früher, hat man den Steirer genommen, der quasi noch in Leichtfried, der quasi noch zur Babler-Clique gehört. Der einzige, der da wirklich rausfällt, ist der Peter Hanke. Und die Wiener SPÖ sich gerade noch durchgesetzt hat, also sie wollten natürlich das Finanzministerium und das war schon ein bisschen, das war ein Machtkampf innerhalb der SPÖ. Und was natürlich fehlt, jetzt aus grüner Sicht, ich war ein bisschen schockiert, dass man das Thema Klima komplett weggelassen hat. Ich meine, wir reden von der größten Herausforderung, die vor der Tür steht. Von der größten Herausforderung, die, mein Sohn ist 19 und diese Generation wird diese Herausforderung stemmen müssen. Und die jetzige Regierung sagt, na, damals halt zur Landwirtschaft dazu. Und das sagt schon sehr viel für mich, wenn man sagt, das Thema ist einer wirklich wurscht. Und da fallen leider wirklich Grüne.
Also mein Neos ist stolz enttäuscht. Bei der SPÖ sind alle rund um Michael Ludwig enttäuscht.
Also die Stärke der Wiener SPÖ ist nicht mehr so stark.
Ja, wie schaut es bei der ÖVP aus? Gibt es da auch Enttäuschung?
Also einer, der mir sofort einfällt, ist Karl Nehammer. Ich denke mal, wie geht es dem, wenn der das jetzt alles sieht?
Ja,
der hat die ganze Vorbereitungsarbeit gemacht. Und meine ich wirklich so. Ja? Also Schwarz-Rot-Neos war ja quasi, war er der Architekt. Die ganze Vorarbeit wurde mit Nehammer. Ich glaube auch die Zusammenarbeit damals zwischen Babler und Nehammer war schon recht gut und der jetzt alles gesät hat, aber die Früchte erntet jetzt für andere. Ja.
Ich möchte noch einiges korrigieren, was du hast.
Wegen Klimaministerium.
Also erstens können wir Österreicher jeder mal eine Flasche Sekt aufmachen, was für Unsummen wir uns ersparen, weil es kein Klimaministerium mehr gibt. Ja? Also was da an Geld rausgefeuert worden ist, Länge mal Breite für völlige Wahnsinnigkeiten, was da so gelogen worden
Installateure
ist.
Installateure fördern und nein, Dachdecker fördern.
Ich habe sie auch ausreden lassen.
Ja, also verstehe es.
Fake News verbreitet worden sind, das Seen austrocknen und alles. Also lauter Hudri-Wudri-Lari-Fare-Sachen. Ja?
Zig Seen austrocknen.
Ja, und dann wieder ist es voll gewesen, ne, wie es geregnet hat. Dann, ja. Ne? Also das war schon peinlich teilweise. Selber baut man sich 140.000 Euro Klimaanlage ins Büro ein und sagt, die Österreicher sollen ein bisschen aufpassen. Ja? Also das hat alles, war alles Wahnsinn. Ja? Gott sei Dank bleibt uns das erspart. Und bei der größten Herausforderung, da muss ich auch widersprechen, die größte Herausforderung für uns Österreicher ist, dass wir diese verdammte Wirtschaftskrise, die von den deutschen Grünen mitverursacht worden ist, mit ihrer Deindustrialisierungswelle, die sie verursacht haben,
sind immer die
dass
Grünen
die, nein, nein, das, die, Grünen das sage immer nicht
schuld.
Nur ich, das sagen ja 100 andere Experten auch, wenn man die AKWs abschaltet, wenn man die Energie verteuert, dass der Wirtschaft schlecht geht. Sie kommen ja selbst aus der Wirtschaft. Welcher Unternehmer will höhere Energiepreise zahlen? Also das ist alles verursacht worden. Und diese Wirtschaftskrise, die jetzt Jobs kostet, die wirklich unsere Existenzen gefährdet, die müssen wir meistern. Das ist die größte Herausforderung, weil da geht es ums Überleben, ums Essen und wie wir unsere Kinder durchbringen.
Wenn es noch hingeht, dann werden wir noch Kohle buddeln irgendwo in Österreich und die Zeit ist vorbei, Herr Schmidt. Ja, Gott sei Dank ist sie vorbei. Und Gott sei Dank gibt es auch Menschen, die in die Zukunft schauen und sagen, okay, wie können wir neue Arbeitsplätze schaffen? Was sind die Branchen der Zukunft? Und natürlich, und wissen Sie, wie viele Arbeitsplätze wir geschaffen haben in der Photovoltaikindustrie, in der Wärmepumpenindustrie? Fragen Sie die ganze Industrie in Oberösterreich, die jetzt keine Wärmepumpen mehr reingeben dürfen, weil wir die Heizungen austauscht haben. Wissen Sie, wie viel das in der Windenergie?
Das kann schon sein, aber wie viele Jobs
die Grünen vernichtet haben. Aber wir keine Kohle mehr
alleine, dass VW Werke schließen will, ja? Dass Audi, Porsche die Leute raushaut, zu Tausenden.
Jetzt reden wir schon, also, das sind die Grünen.
Naja, natürlich, ja, selbstverständlich ist das eine Folge dieser Politik.
Na gut, Sie feiern heute, Herr Schmidt, weil die
Minore
gäbe es kein Klimaministerium.
Ich feiere das nicht. Ich sage nur, wir können eine Flasche Sekt aufmachen, weil wir uns so viel Geld in Zukunft ersparen werden. Und das ist, glaube ich, schon wichtig auch, damit die Österreicher wieder Perspektive haben, dass ihr Geld da richtig verwendet wird.
Also Fakt ist, die Klima- und Umweltagenten werden künftig quasi ein Anhängsel des Landwirtschaftsministeriums, also werden ÖVP. Der Klimabonus wird gestrichen. Die künftige Klimapolitik geht natürlich Leonore Gehwessler gegen den Strich. Das ist eh klar. Wollen wir jetzt nicht mehr darüber sprechen. Sprechen wir über die Zukunft. Was kommt auf uns zu? Wir haben da eine lange Liste an neuen Regierungsmitgliedern. Wir haben schon angesprochen, ja. 21 an der Zahl, die größte und teuerste Regierung aller Zeiten. Das ist schon mal ein Malus, mit dem man da in die nächsten Jahre startet. Viele neue Gesichter sind mit dabei. Herr Arsenovic, Sie sind bestens vorbereitet. Sie haben nicht alle Namen schon aufgeschrieben.
Ja, jetzt kennen wir es ja schon, die Namen. Ja. Nein, ein Name, der für mich heraussticht, der auch sehr viel Potenzial für zukünftige Diskussionen, sagen wir, ist der neue Finanzminister, Markus Matterbauer. Ja. Muss man wissen, er ist Volkswirt, ein Anhänger von Keynes. Also Kenianer sind die sagen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann soll der Staat eingreifen und soll noch mehr Schulden machen. Noch mehr Schulden machen in einer Situation wie jetzt, sagt Keynes und sagt auch Matterbauer. Matterbauer für Erbschaftssteuer natürlich, für Vermögenssteuer. Die anderen sehen das ganz anders. Und ich habe mir gedacht, wie knapp das nebeneinander war. FPÖ hätte die die Frau Kolm als Finanzministerin gehabt, die genau das andere Ende gewesen wäre. Und Marta Beuys hätte das andere Ende.
Und was ist besser für uns? Ihrer Meinung nach?
Ich finde sehr wohl, dass wir als Staat eingreifen müssen. Also da bin ich schon bei Matterbauer, eindeutig. Ich finde auch, dass hohe Vermögen, Vermögenszuwächse ruhig auch besteuert werden können. Da bin ich auch bei ihm. Nichtsdestotrotz, es geht ja nicht, was ich sehe, sondern es geht darum, wie die Regierung, also innerhalb der Regierung, wie sich das abspielen wird. Mhm. Weil die Wirtschaftskämmerer, die von der EV kommen und so weiter, haben keine Freude mit Matterbauer. Mhm. Im Gegenteil. Und viele von denen, das habe ich auch gestern mitbekommen, sehen das schon ein bisschen auch als fast auch froh, dass man in der Koalition geht und man hat Brüssel gemeldet, dass man sparen möchte, ne? Schulden runter. Jetzt kommt der Finanzminister, der sagt, eigentlich Schulden rauf und nicht, das Sparen ist ganz schlecht in der Situation. Also das birgt schon fast Sprengkraft in Sicht.
Ja, und da bin ich schon eigentlich eher auch Passagier bei dieser Budgetdebatte, weil wir wollen kein Budgetdefizitverfahren haben. Also wir scheuen das ja. Also müssen wir.
Matterbauer aber nicht. Also Matterbauer würde sagen, dass ein Budgetdefizitverfahren nichts Schlechtes ist. Ja. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Ich möchte nur einen Satz sagen. Und deswegen hätte auch die SPÖ Wien den Peter Hanke vorgeschlagen gehabt, als Finanzminister, der mit allen kann, der eher der Manager-Typ ist, der Pragmatiker ist, den die ÖVP und die NEOS voll akzeptieren. Und das hätte auch wäre auch ein Signal nach außen gewesen zu den neuen Koalitionspartnern. Jetzt heißt es vom Andi Babler, kein Signal, um jetzt enger zusammenarbeiten zu wollen.
Aber wenn wir bei Andi Babler bleiben, ja, dann muss ich schon mal sagen, wenn man sich dieses Regierungsprogramm durchliest, ja, da bleiben dann schon einige Sachen hängen. Ja. Und dass eine SPÖ unter Andi Babler, ja, tatsächlich zulässt, dass die Krankenversicherungsbeiträge für die Pensionisten um 6% erhöht werden. Das macht so bei jedem Pensionisten mit einer Durchschnittspension 200, 300 Euro.
Hat auch der Chef vom SPÖ-Pensionistenverband deswegen
dagegen Peter Kostelke hat das auch dagegen gestimmt. Ja. Nämlich sehr richtigerweise dagegen gestimmt. Weil das geht einfach nicht. Diese Menschen haben schon das wirklich über Jahrzehnte geleistet für diese Republik und am Ende ihrer wirklich schönen Ruhenszeit, die sie haben, dann zackelt man sie nur mal aus. Und das geht einfach nicht und das ist unfair, unredlich und das sollten sie sich nur mal überlegen, ob sie das wirklich drinnen haben wollen. Punkt eins. Das zweite, dass so absolute Absurditäten wie eine Umsatzsteuerbefreiung für Hygieneartikel für Frauen kommen soll, das bringt wirklich minimal.
Den Wenn Frauen 20% mehr im Geldbeutel war. Warum ist das, was war da Schlechtes?
Entschuldigung, aber wir denken an ein Regierungsprogramm mit Weitblick, mit großen Ideen, aber doch nicht an Tampons.
Frauen, und das ist eine hohe Geldausgabe. Also ich weiß nicht, Herr Schmidt.
Also das wird vielleicht den Wählerinnen gefallen.
Ja, das vielleicht wird es den Wählerinnen gefallen, aber das dass das in einem Regierungsprogramm drinnen steht, ist ja Wahnsinn. Dass 30 Millionen Euro Medienförderung dazu gibt, dass man jungen Leuten der TikTok-Generation und der Instagram-Generation, die OE24.at schauen, die OE24.tv schauen, beibringen wollen, dass man jetzt wieder die alte Papierzeitung nimmt. Also es ist ja alles nur mehr verrückt. Das ist lächerlich, was da in diesem Regierungsprogramm drinnen steht. Und man muss sich schon einmal überlegen, dass da vielleicht die Zeit etwas zu knapp war, um ganz vernünftig auch zu argumentieren. Und die SPÖ stimmt zum Beispiel sogar zu in diesem Regierungsprogramm, dass den Asylwerbern alles genommen wird, bis auf die persönlichen Gegenstände, wenn sie über die Grenze
kommen. Finden Sie das jetzt gut oder schlecht, Herr Schmidt?
Ich finde es schlecht.
Ah, dass die SPÖ zugestimmt hat? Oder
generell? Nein, ich finde es generell schlecht. Ich finde das sehr schlecht sogar, weil es sind seine Wertgegenstände, ist sein Besitz. Und dann kann man darüber reden, ob man überhaupt so viel reinlässt. Ja, da bin ich ja dafür, dass da eine Grenze gibt und die für uns auch bewältigbar ist. Aber dem armen Syrer, der es bis zu uns zur Grenze geschafft hat, dann noch das zweite Paar Socken wegnehmen. Also, pfui.
Überrascht mich sehr.
Nein, pfui, das mache ich nicht. Das ist eine wirkliche Schweinerei, sondergleichen, dass es in einem Regierungsprogramm drinnen steht, das zweite Paar Socken, das dritte T-Shirt, das nehme ich auch noch weg und damit kann ich irgendwie schauen, wann es dann versteigert, dass die Verpflegungskosten dann ausgeglichen werden. Eine Sauerei sondergleichen. Und der Herr Babler und die SPÖ unterschreibt das. Und die gute Beate Meindl-Reisinger unterschreiben das auch noch.
Also, Neos müssen wir auch
also ich finde das nicht okay. Ja. Das haben manche Sachen in diesem Regierungsprogramm, die passen hinten und vorne nicht zusammen.
Mhm. Neos ist natürlich noch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch interessant. Drei Personen, die jetzt im Regierungsteam sind. Also ich glaube, dass die Beate Meindl-Reisinger wirklich eine gute Außenministerin ist. Glaube ich wirklich. Sie war in Brüssel. Das ist das, was ihre Leidenschaft ist, wo ich das Gefühl habe, dass sie das wirklich gut macht. Der Christoph Wiederkehr hat schon ein bisschen schwieriger, weil er war jetzt in Wien genau für dasselbe zuständig, wo er jetzt auf Bundesebene ist. Er ist jetzt Unterrichtsminister. Und hat oft in Wien kritisiert, so quasi, was der Bund alles nicht macht. Und NEOS wollen für die Gesamtschule Gymnasium abschaffen. Also die gemeinsame Schule der bis 14-Jährigen. Und da bin ich jetzt neugierig, wie es ihm da jetzt geht. Das, was er vorher kritisiert hat, ob er das jetzt umsetzen kann. In Wien waren die Erfolge bescheiden auf dem Gebiet, muss man ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht nach 5 Jahren besser, das Schulwesen, und wie es einmal war. Auf der anderen Seite zum Beispiel zweites Kindergartenjahr begrüße ich sehr. Und die dritte Person im NEOS-Team, natürlich Schellhorn, wie sagen wir, der Mask für Arme jetzt, der eigentlich da ist, um zu schauen, wo kann man einsparen. Und da bin ich jetzt neugierig, wie er sich da die Nasen blutig schlagt, ganz ehrlich. Ja.
Naja, vor allem, was für Kompetenzen.
Ja, kriegt, weil eigentlich angetreten wir dann jetzt den Föderalismus einmal anschauen. Das heißt, Landesgesetzgebung, Bundesländer, mal schauen, wo der Einsparung ist, Bundesrat und. Das möchte ich schon schauen, wie er das mit den Landeshauptleuten von der ÖVP rüberbringt. Gesundheitseinsparen, auch im Bildungswesen effizienter werden. Und natürlich auch bei der Beamtenschaft. Ja. Er ist ja einer, der sagt, okay, Beamte weniger Gehaltserhöhung, schauen wir, wo man einsparen kann. Da gibt es schon eine Gewerkschaft, die das anders sieht. Und da bin ich sehr neugierig, wie es ihm da geht. Und ich glaube, da ist er zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht können wir noch zu der neuen Außenministerin was sagen. Also die wird ganz genau beobachtet werden, wie sie mit unserer sehr geliebten Neutralität umgeht. Also wir Österreicher, und das bestätigen ja immer wieder Umfragen, stehen zu 80-90% immer noch zu unserer Neutralität. Und das ist schon ein Gut von uns, das wir auch weiter pflegen wollen. Und da braucht man keine Außenministerin, die dann irgendwie einen NATO-Beitritt über die Hintertür arrangieren will oder uns dann mehr der NATO andienen will. Also da müssen wir sehr aufpassen. Da ist auch die gesamte Medienlandschaft gefordert, da ganz genau auf die Finger zu schauen.
Und das ist die perfekte Vorlage für mich, denn wir haben ja bei diesem Format Zeit. Und deswegen habe ich mir angeschaut, was denn so die Zeitungen außerhalb von Österreich schreiben. Was haben denn die für einen Blick auf Österreich? Ist ja dann doch recht spannend. Schauen wir uns an, was die New York Times schreibt. Die New York Times schreibt heute, die neue Regierung in Österreich wird auf dünnem Eis starten. Die Freiheitliche Partei hatte seit letztem Herbst nur an Popularität gewonnen und wird nun von einem Drittel der Bevölkerung unterstützt. Umfragen zeigen, dass die Österreicher nach wie vor frustriert sind über eine Wirtschaft, die die letzten 2 Jahre in der Rezession verbracht hat, und besorgt über die Einwanderung ins Land, insbesondere aus überwiegend muslimischen Ländern. Die Freiheitliche Partei machte beides zu einem zentralen Thema in ihrem letzten Wahlkampf und versprach umfangreiche Abschiebungen und ein Verbot politischer Formen des Islam. In Anspielung auf diese Themen kündigt jetzt die neue Regierung eine härtere Gangart bei der Zuwanderung an, indem sie Asylbewerbern den Familiennachzug verwehrt und Kopftücher für Mädchen verbietet. Haben die eigentlich ganz gut verstanden, oder? In New York, was bei uns los ist?
Ja, was sie natürlich in New York nicht wissen, dass das natürlich ein Schmäh ist. Ne? Also bis auf das Kopftuch verbieten, das geht ja relativ schnell, wird auch nicht umgesetzt, wird keine Polizeistreife im Kindergarten oder in die Schulen kommen und das genau überprüfen, ob wer ein Kopftuch aufhat oder nicht. Also das ist aber das geringste Problem. Ein viel größeres Problem ist, wie die Österreicher da schon wieder am Schmäh gehalten werden mit dem Familiennachzug. Den kann man nämlich nur dann stoppen, wenn das mit der Menschenrechtskonvention nicht übereinstimmen würde. Ja? Und das ist aber nach wie vor in der Menschenrechtskonvention verankert. Und solange das verankert ist darin, gilt das auch, dieser Familiennachzug. Und den kann der Herr Stocker nicht aufheben, der Herr Kahner nicht aufheben und der Herr Babler auch nicht. Punkt 1. Punkt 2, den Asylstopp, der da angekündigt worden ist, einige Medien haben das ganz groß gebracht, den kann man nur auch im Rahmen und in Abstimmung mit der EU durchsetzen. Alles diese Maßnahmen ist bla bla, man kann sie nicht alleine durchsetzen. Und das sollte man mal den Österreichern sagen, wie man hier verarscht wird, Länge mal Breite, dass hier was in den Raum gestellt wird, dass man das durchsetzen könnte alleine in Österreich, was aber nicht stattfinden kann. Das Einzige, was helfen kann, ist ein gewisser Grenzschutz, so wie es die Ungarn gemacht haben, und dann hat man nicht mehr 2% Asylwerber im Land.
Wir sprechen gleich weiter, gehen aber jetzt in eine kurze Werbepause.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Einen schönen Tag. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Hallo und willkommen bei unserem Duell. Richard Schmidt, Journalist, und Hans Hasenovic, Grünpolitiker in Wien. Bei euch gehen ja die Meinungen ziemlich auseinander, muss man sagen. Wir haben jetzt schon über dieses Regierungsprogramm, das auf uns zukommt, gesprochen. Wir haben auch schon über die neuen Namen gesprochen. Besonders kurios ist ja die Geschichte mit unserem neuen Finanzminister, Martha Bauer. Das war ein Chefökonom bei der Arbeiterkammer. Und der hat noch im Jänner dieses Regierungsprogramm, das er jetzt durchsetzen muss, kritisiert. Da hat er noch nicht gewusst, dass er Finanzminister wird. Hans Hasenovic, Sie kennen den ein wenig.
Ja.
Was halten Sie von dieser Personalie?
Ich schätze den Herrn Martha Bauer sehr. Er ist wirklich einer der klugsten Köpfe, die wir haben. Und er ist in allem, was er sagt, ich unterschreibe vieles, was er sagt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt jetzt ist. Ja? In einer Phase, wo sich drei Parteien finden müssen, da wird er zum Feindbild stilisiert, und das macht es schwierig. Ja? Nur dazu als Finanzminister. Ja? Wir haben auf der anderen Seite einen Wirtschaftsminister aus der Wirtschaftskammer, auch ein Staatssekretariat ist jetzt im Wirtschaftsministerium, beide aus der Wirtschaftskammer, die das ganz anders sehen wie er. Und also ich sehe, dass da so Sollbruchstellen einfach da drinnen sind und die ich eigentlich unnötig finde, aber es ist nicht meine Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht sehr schätze.
Also er steht natürlich vor einer Mammutaufgabe. Sein Ressort ist natürlich das, auf das jetzt alle blicken. Es müssen Milliarden eingespart werden. Er gilt als linker Hardliner. Wie sehen Sie diese Personalie?
Da muss man Grundsätzliches dazu sagen. Also der Herr Martha Bauer mag ein toller Ökonom sein, mag gute Ideen haben, große, gute Ansichten haben. Das ist alles gut. Ja. Aber wir gehen zurück bitte in den September des Vorjahres. Da hat eine Mehrheit der Österreicher zwei Mitte-Rechtsparteien den Sieg bei einer Wahl beschert. Das war die FPÖ und die ÖVP. Und jetzt bekommen wir eine linke Regierung. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also genau das, was wir nicht gewählt haben, das bekommen wir jetzt vorgesetzt durch einen Koalitionspoker, der so weit eskaliert ist, dieser Koalitionspoker, dass wir jetzt einen ultralinken Finanzminister haben. Ja? Und das muss man sich jetzt einmal vorstellen, dass hier der Wählerwillen so ignoriert wird. Also mich würde nicht wundern, wenn gestern bei der Präsentierung des kompletten Programms dieser neuen Regierung Herbert Kickl abklatscht und sagt, na 2029 bin ich dann sicher Kanzler. Weil das muss man schon sagen, es ist genau umgedreht worden, was der Wählerwille war. Und das kann man nicht machen.
Wir haben vorhin schon mit einer kleinen Presseschau begonnen, weil es ganz spannend ist, wie jetzt die Welt auf Österreich blickt. Und da würde ich jetzt noch gern die La Stampa zitieren. Die italienische Zeitung schreibt, die Mehrheit im Parlament ist für die drei Koalitionsparteien in Wien solide, aber die ideologische Distanz unter ihnen ist groß. Außerdem ist die SPÖ intern gespalten, sodass man schon über eine Koalition aus vier und nicht aus drei Parteien witzelt. Viele betrachten die Dreierkoalition als temporäre Lösung im Hinblick auf eine Rückkehr des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Also sogar in Italien wird darüber schon gesprochen. Mal schauen, was gibt es noch für Zeitungen?
Aber sehr gut formuliert von den Spaniern.
Ja. Also, war es auch stimmt, also während die ÖVP ja vorweg noch sehr gespalten war in diesen Gesprächen mit der FPÖ, hat man jetzt den Eindruck, zumindest in der ÖVP, dass diese Mannschaft, die jetzt ist, dass da relative Ruhe ist und dass sie jetzt viel geeinter auftreten wie die SPÖ zumindest. Das hätte ich vor ein paar Wochen ganz anders gesehen.
Schauen wir noch, was die Corriere della Sera schreibt. Der fragile Damm gegen die Ultrarechte in Österreich steht. Eine Dreierregierung gab es nicht mehr seit der Nachkriegszeit. Die Große Koalition besteht aus Parteien, die heute hinkend sind und deren Hauptaufgabe es ist, Herbert Kickl von der Regierung auszuschließen, obwohl er von 29% der Österreicher gewählt worden ist. Soweit also diese Zeitung. Jetzt schauen wir zur Wienwahl, würde ich sagen. Das ist natürlich auch ein Thema an diesem Tag, denn heute endet die Einreichfrist für die Wahlvorschläge. Die Wienwahl am 27. April. Heinz-Christian Strache darf antreten. Hat er genug Unterstützungserklärungen? Was hört man?
Also er sagt selbst, nehme ich an, es wird stimmen. Natürlich muss das alles kontrolliert und überprüft werden, ob dann tatsächlich die Unterschriften dann auch so sind, dass sie beglaubigt worden sind, dass das alles korrekt stattgefunden hat, was ich annehme. Er hat ja sich massiv da engagiert dafür, dass das noch funktioniert. Ja, es ändert nichts an der Gesamtsituation. Da sind wir uns, glaube ich, einmal einig. Wir haben einen sehr, sehr starken Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig.
Der auch nach der Wahl wieder Wiener Bürgermeister sein wird.
Wahrscheinlich zu 99%. Mhm. Und dann haben wir eine FPÖ, die natürlich mit Dominik Knepp sehr viel gut macht, was durch diese ganze Ibiza-Sache ruiniert worden ist, wo ja die FPÖ dann sehr starke Verluste hinnehmen musste und derzeit bei den Umfragen zwischen 20-21% in Wien ist, aber noch sicher dazu gewinnen kann aufgrund der jetzigen gesamtpolitischen Situation in Österreich. Viele Wiener werden auch unzufrieden sein mit dem Ergebnis, was die Bundesregierung jetzt hier abgeliefert hat, mit dem Regierungsprogramm. Unter anderem auch sehr viele Pensionisten, die sagen, na, dieses Mal geht es sich nicht mehr aus, dass ich die SPÖ wähle, wenn ich jetzt 300 Euro mehr zahlen muss und mir 300 Euro zum Leben weniger bleiben. Also das ist schon ein Grund, wo man sagt, na, dieses Mal geht es sich nicht aus, ich gehe halt dann nicht hin. Kann auch sein, dass einfach die Nichtwähler, die Gruppe der Nichtwähler größer wird. Oder aber man sagt, na, dieses Mal kriegt doch der Dominik Knepp die Stimme.
Ja, und ein Aspekt, der natürlich jetzt auch interessant wird bei den Verhandlungen, eigentlich zwei, ist die SPÖ Wien, die ja quasi den Wahltermin vorverlegt hat, der Bürgermeister. Normal wäre er regulär im Oktober gewählt worden. In der Erwartung, dass es eine blau-schwarze Regierung gibt.
Muss man ja, das ist ja kurios.
Wer hat sich ja gedacht, okay, das nutzt der SPÖ, wenn es eine blau-schwarze Regierung auf Bundesebene gibt in Wien, deswegen den Wahltermin schnell vorverlegt, dann ist alles anders gekommen. Jetzt ist auf einmal die SPÖ selbst in der Bundesregierung. Man merkt aber, dass die SPÖ Wien jetzt gerade damit beschäftigt ist, also wir haben ja das vorhin gesprochen, auch mit dem Finanzminister, der eigentlich Hanke hätte heißen müssen, wenn es nach der SPÖ Wien gegangen wäre und jetzt eben Matterbauer heißt. Also. Und das heißt, da rumort es ordentlich, auch innerhalb der Bezirke, die das anders sehen, spannend. Und dann kommt natürlich auch noch die Neos dazu, das heißt, der jetzige Vizebürgermeister von Wien, Christoph Wiederkehr, der bleibt irgendwie Chef der Neos Wien, wird jetzt Bundesminister halbtags und macht Wien noch irgendwie weiter bis zur Wahl. Ich weiß es nicht, wie das jetzt funktionieren wird. Wir haben heute festgelegt, dass die Klubobfrau jetzt Stadträtin wird, das ist Bettina Emmerling, und eine neue Klubobfrau kommt. Wie die dann im Wahlkampf auftreten, ist mal ein Rätsel. Ich weiß nicht, der wird halt vom einmal Bundeshut aufsetzen, dann wieder Wienhut. Auch spannend. Also das sind alles Dinge, die nächsten zwei Monate auf uns zukommen. Und die Wiener ÖVP, muss ich sagen, dass sie komplett keine Relevanz hat, sieht man auch auf Bundesebene. Kein einziger, also Wiener ÖVP kommt nicht vor in der Ministerregel. Ich habe vorhin gesagt, die machen das nach Bünden und nach Bundesländern, nach Relevanz, die wichtig sind. Wiener ÖVP hat in der Bundes-ÖVP nichts zu sagen und in Wahrheit in Wien auch nicht mehr. Es gibt schon Umfragen, wo sie einstellig sind. Auch da zerbröselt es gerade, die verlieren gerade viele Wählerinnen zur FPÖ hin. Ja, das wird sehr spannend und aus grüner Sicht kann ich nur sagen, wir sind gut aufgestellt und werden auch zeigen, dass es das Klima auch in Wien wichtig ist, dass es das Thema zumindest gibt.
Was ich ja da sehr interessant gefunden habe, Herr Senovic, ist, dass man sich schon so festlegt als grüne Spitzenkandidatin, man will unbedingt in die Regierung mit der SPÖ. Also der SPÖ wird das nicht wirklich helfen.
Schon, aber ich meine, ganz pragmatisch, der nächste Bürgermeister heißt Michael Ludwig. Die SPÖ stellt den Bürgermeister, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und er hat dann die Möglichkeit, dass er das dann mit Neos, mit Grün oder mit der ÖVP gemeinsam macht. Die FPÖ hat er ausgeschlossen. Also, und ja, und ich mache da auch kein Hehl daraus. Ich möchte natürlich auch, dass wir wieder mitregieren. Ich finde, wenn man Ideen umsetzen will, wenn man in die Politik geht, dann muss ja auch der Anspruch sein, dass man was bewegen kann. Und es geht natürlich leichter, wenn man selbst in einer Regierungsfunktion ist. Ja?
Also Herr Schmitz, Sie rechnen damit, dass die SPÖ verliert? Wie viel?
Nein, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Und bitte, um Gottes Willen, ich möchte nicht hier jetzt irgendwas prophezeien müssen. Nein, nein, also man muss sich das jetzt einmal überlegen. Wir haben hier einen sehr starken Bürgermeister, der so wie es eben im Burgenland jetzt wir alle erlebt haben, wie Hans-Peter Doskozil eine sehr starke Hausmacht hat, durchaus beliebt ist, einen seinen anständigen Job macht, bis auf das, dass das Budget total aus dem Ruder gelaufen ist, aber das interessiert die Bevölkerung Gott sei Dank oder leider, Gott sei Dank für die SPÖ, leider für uns alle eher weniger, aber prinzipiell wird er nach wie vor ein sehr gutes Ergebnis schaffen. Das große Problem ist, glaube ich, bei diesen Situationen, dass eine Partei so lang eine Stadt regiert, dass man hier zu sehr, glaube ich, eine Wurstigkeit entwickelt, was die Bewohner wirklich interessiert. Ja? Da macht man dann so Alibi-Aktionen wie eben eine Messerverbotszone in Favoriten. Na, kein Krimineller, der es wirklich kriminell ist, wird sich daran halten, ob da eine Tafel steht oder nicht eine Tafel steht. Ne? Also das ist Firlefanz.
Die Polizei kann anders agieren, wenn du...
Ja, also in der Messerverbotszone gibt es übrigens ein Messergeschäft auch noch. Das ist besonders kurios. Ja. Also besonders herzig, da, wenn man sowas macht. Das sind so Alibi-Aktionen. Und man müsste viel öfter als Wiener Bürgermeister mal mit der U6 fahren, was sie da abspielt in der Früh und am Abend, auf den Bahnhöfen rumgehen, wo man die Drogenhalbtoten sieht und wo man die Obdachlosen sieht, um die man sich kümmern müsste. Und nicht dann einfach dann wieder, so wie es jedes Jahr im Frühjahr ist, dann eröffnen wir den kleinsten Schanigarten Wiens und alles ist wieder gut. Also die Leute wollen schon mehr problembewusst sein. Und dass jetzt die ÖVP, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, dass die eigentlich nicht mehr relevant ist in Wien, genau in diesem Punkt an, die macht jetzt gerade eine super Aktion. Aber bitte pst, ja, dass man in Wien, wenn man ein Problem anspricht, sofort als der Böse gilt, der Wien-Bashing betreibt. Ja. Also wenn man jetzt was an der Regierung kritisiert, was man ja sonst in jeder Landesregierung ganz normal für normal hält, dann gilt man gleich als Schlechtmacher der ganzen Stadt. Und dann kommt gleich, wir haben die beste Lebensqualität, wir sind ja die lebenswerteste Stadt der Welt. Und außerdem, warum regst du denn überhaupt auf und bist du vielleicht ein Nazi? Ne? Also das kommt also so in dieser Tonalität.
Ich muss Wien jetzt auf so vielen Ebenen verteidigen, aber nicht nur. Also der Bürgermeister und ich haben was gemeinsam.
Nein, nicht Wien. Also ich habe die SPÖ Wien.
Also die SPÖ. Also trotzdem, dann verteidige ich halt jetzt die SPÖ.
Die Stadt kann nichts dafür.
Auch den Bürgermeister. Der Bürgermeister und ich haben was gemeinsam. Wir sind beide Floridsdorf, die U6 Hotelstation in Floridsdorf. Also ja, ja. Ich kenne den Hauptbahnhof in Floridsdorf, den Franz-Jonas-Platz, sehr gut. Ja, und ich nehme auch, dass der Bürgermeister Floridsdorf sehr gut kennt. Also die Endstation von der U6. Nein, aber was ich wirklich hinaus möchte, wir diskutieren da gerade über internationale Presse. Wien ist wirklich wieder die lebenswerteste Stadt geworden. Von daher machen wir schon vieles auch richtig in der Stadt.
Das muss man ehrlich sagen. Die von außen kommen.
Nein. Lebenswerteste Stadt hast du
für die Einwohner
30, der Stadt. 30 Faktoren geschaut, von Qualität des Wassers und die da wohnen, Schulen, also alles wird geschaut. Und da sind wir wertfrei die lebenswerteste Stadt der Welt, zum 15. Mal hintereinander. Also es ist passiert schon vieles, was gut ist in Wien. Ja? Heißt aber nicht, dass wir uns da ausruhen können und sagen können, jetzt brauchen wir nichts mehr tun. Weil ich habe vorhin schon gesagt, zum Beispiel der Klimawandel, der vor der Tür steht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir die Transformation auch der Wiener Wirtschaft schaffen, wie wir die Erdgeschossflächen schaffen, wie wir die Stadt abkühlen, wie wir hoffentlich jetzt mehr Bäume und mehr Wasser in die Stadt bringen, zum Beispiel. Und das sind alles Themen, die halt ohne Grüne nicht funktionieren. Und deswegen hoffe ich, also, dass wir da eine größere Rolle
spielen. Ich finde es großartig, Hans Asenowitsch, eine Bewerbungsrede als Wirtschaftsstadtrat für die künftige rot-grüne Regierung.
Weil es ein Wirtschaftsthema ist.
Ja, ist natürlich ein Wirtschaftsthema, aber noch einmal, es ist auch ein Sicherheitsthema. Und diese Sicherheit, die geht auch so vielen Frauen und jungen Frauen und den Teenagern, die in Ruhe fortgehen wollen und wieder sicher heimkommen. Das geht uns schon alle so am Wecker, dass wir uns große Sorgen um unsere Kinder machen müssen. Und das geht einfach nicht mehr, dass wir diese Kriminalitätsrate haben. Wir müssen schauen, dass wir da wieder runterkommen, dass man in U-Bahnen fahren kann, wo man auch einen Polizisten einmal sieht, auch auf den Bahnhöfen, dass man mehr Polizei sieht, dass da wieder ein subjektives Sicherheitsgefühl vorhanden ist, das wirklich gut ist.
Spricht ja nichts dagegen. Ich möchte nur sagen, die Erdgeschossflächen sind ja nicht nur für den Handel wichtig, sondern eben auch für subjektives Sicherheitsgefühl. Wenn wir schaffen, dass wir unsere Straßen attraktiv machen, so dass man dort flanieren möchte, dass die Erdgeschossflächen hell bleiben, dann stärkt das natürlich auch das Sicherheitsgefühl, weil das Schlimmste ist eine düstere, dunkle Straße. Also ist ja, verzahnt sich das alles, ein Thema geht ins andere, aber ich bin bei Ihnen. Auch das Thema Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, also da wegzuschauen wäre Katastrophen. Aber ich möchte jetzt nicht auch immer sagen, Hilfe, wir werden alle sterben und man kann nicht mehr über den Franz-Jonas-Platz gehen, weil wir werden dort alle abgestochen. Was ja oft dann so das Bild übrig bleibt. Und das ärgert mich ehrlich gesagt, weil das stimmt sicher auch nicht.
Kommen wir zum Schluss von der Wien-Wahl noch einmal zur Bundespolitik, weil das beschäftigt ja im Moment das ganze Land. Und da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Am Montag soll die Angelobung stattfinden. Also am Montag, am großen Montag vor dem Faschingsdienstag.
Man muss noch abstimmen, ja.
Genau, und das ist jetzt die Frage, wird das tatsächlich stattfinden? Wie sieht es aus mit den Neos? Die haben am Sonntag ihre große Abstimmung. Da müssen 2/3 der Mitglieder zustimmen.
Lassen Sie mich das so sagen. Also wäre diese Abstimmung vor ein paar Jahren gewesen, wie sich die NEOS gegründet haben, wo sie noch voller Ideale waren, wo sie sagen, uns sind die Inhalte wichtig, wäre diese Abstimmung nicht durchgegangen. Weil die hätten sie damals nicht mit ein paar Posten abspeisen lassen, sondern die hätten gesagt, der Inhalt ist uns wichtig, dass da was passiert. Mittlerweile glaube ich, das ist eine pragmatische Partei geworden und sie werden da zustimmen. Was aber schade ist, weil ich hatte mir gerade von den NEOS mehr erwartet, dass sie mehr Inhalt reinfordern und nicht sich so schnell abspeisen lassen. Trotzdem ist so fürs Land gut, dass es jetzt eine Regierung gibt, Gott sei Dank. Ich hätte fast gesagt, egal welche, Hauptsache jetzt einmal arbeiten. Und ich glaube, wir müssen, ich freue mich, dass es eine Regierung gibt und man muss auch denen jetzt einmal die Chance geben, dass sie mir beweisen, wie sie es machen.
Also Sie glauben, die NEOS stimmen zu am Sonntag. Herr Schmidt, was glauben Sie?
Ich glaube auch, dass das stattfindet, obwohl ich es höchst kurios finde, dass eine Partei, die von einem Wirtschaftstycoon massiv unterstützt wird von Hans-Peter Haselsteiner, wir kennen ihn alle, der ja auch durchaus Interesse hat, dass er nicht mehr oder wesentlich mehr Steuern in Zukunft zahlt, dass diese Partei dann mit jemandem zusammengeht in eine Koalition, die einen Ökonomen jetzt zum Finanzminister macht, der genau das Gegenteil will. Also wir haben hier schon ein Spannungsfeld, das sich jetzt schon vor der Regierungspräsentation, also bevor die Regierung angelobt wird, schon abzeichnet, ein Spannungsfeld, das gewaltig ist. Ja. Wir haben einerseits eine Kleinpartei, die von einem Tycoon, von einem Top-Unternehmer gesponsert worden ist, um Wirtschaftsliberalität zu fordern, und haben auf der anderen Seite dann eine SPÖ, ultralinks positioniert jetzt in der Regierung, und in der Mitte eine ÖVP, die schaut, dass man im Inneren, in der Landesverteidigung und in der Landwirtschaft irgendwie die nächsten 4 Jahre über die Runden kommt. So sehe ich das in einer Kurzfassung. Wie die zwei äußeren Punkte da jetzt in der nächsten Zeit aneinander krachen werden, wir werden noch viel darüber schreiben.
Also die NEOS bekommen Posten, bekommen sie aber auch ihre Handschrift in diesem Programm. Sie haben sich das Programm angeschaut, das ist gestern präsentiert worden. Die NEOS sprechen immer von Reformen. Passieren die jetzt?
Also ich möchte was Positives sagen, zum Beispiel zweites Kindergartenjahr verpflichtend, super. Aber ich sehe keine großen Reformschritte, die NEOS immer gefordert haben, besonders ein Schellhorn immer gefordert hat. Also ich sage es nochmal, Föderalismus, die Landesgesetzgebung, der Bundesrat, die Bundesländer, dass man da die Finanzströme im Gesundheitswesen, ja, auch im Schulsystem. Wir haben weder Gesamtschule noch einmal Ganztagsschule, die aber eine Grundforderung von NEOS ist. Aber nicht, dass Sie sind jetzt einmal in dem Ministerium, vielleicht tut sich ja dann mehr, auch wenn es jetzt noch nicht niedergeschrieben ist. Ich möchte auch Ihnen jetzt einmal die Vorschusslorbeeren geben und hoffe, dass Sie das umsetzen.
Also Vorschusslorbeeren gibt es schon mal von Ihrer Seite. Schauen wir uns abschließend noch einen Presseartikel an, den ich mir rausgesucht habe. Wir waren schon bei der New York Times, wir waren bei italienischen Zeitungen. Schauen wir zu Le Monde in Paris. Was wurde dort geschrieben jetzt zu dieser neuen Ampelregierung, die auf uns zukommt? In Österreich ist es zur Bildung einer fragilen Anti-Rechtsextremismus-Koalition gekommen. Bei der Vorstellung des über 200 Seiten starken Koalitionsprogramms im Parlament verteidigte Stocker die Kompromissbereitschaft der konstruktiven Kräfte, da das Land mit seinen 9 Millionen Einwohnern die erste Dreierkoalition seiner Geschichte unter Schmerzen geboren hat. Auch wenn sich die Vorsitzenden der drei Parteien dagegen wehrten, ist das Ziel ihrer Koalition in erster Linie, den Einzug der extremen Rechten in die Regierung zu verhindern. Wie sehen Sie diese Einschätzung der Le Monde?
Stimmt. Genauso war es. Genauso war es. In Deutschland dasselbe Thema.
Wird es genauso sein.
Ja, es war ja, wir wissen ja, wie Spitz auf Kopf blau-schwarz war. Dieser Kelch ist aus meiner Sicht Gott sei Dank vorübergegangen. Und die haben sich jetzt gefunden, damit das eben nicht passiert. Also die Einschätzung stimmt.
Weil wir gerade über Deutschland sprechen, die Süddeutsche Zeitung schreibt Folgendes. österreichische Verhältnisse. Das Schlagwort hat man rund um die deutsche Bundestagswahl häufig gehört. Gemeint waren damit nicht gutes Essen oder hohe Lebensqualität, sondern das Szenario, dass nach einem Wahlerfolg der extremen Rechten die Parteien der Mitte plötzlich keinen Spielraum mehr haben und gezwungen sind, unkonventionelle Bündnisse einzugehen. Also auch in Deutschland schaut man ganz genau, was passiert. Wir haben soeben die deutsche Bundestagswahl erlebt. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Abschließend noch die letzten Minuten. Wie sehen Sie denn die Entwicklungen in Deutschland?
Naja, da muss man jetzt noch einmal da replizieren darauf. Das ist natürlich schon, wir kriegen jetzt die deutschen Verhältnisse, die bei der Bundestagswahl abgewählt worden sind. Mhm. Wir kriegen eine Ampelregierung, die Deutschen sind schon einen Schritt weiter, die haben die abgewählt. Ne? Also wir bekommen jetzt genau das, was in Deutschland auch viel zum Niedergang der Wirtschaft beigetragen hat. Nur halt sind Neos durch Grüne jetzt ersetzt oder Grüne durch Neos ersetzt. Also es bleibt aber so, wie wir es in Deutschland erlebt haben. Es gibt eine durchsetzungsschwache Regierung, weil, es wird ja immer betont, jetzt schon seit 3 Wochen, man muss ja alles in Kompromiss machen. Na, das schaue ich mal an im Kompromiss, wenn man dann ans Eingemachte geht und wir vielleicht im Sommer wieder eine Asylwelle haben mit 150.000 oder 50.000 neuen Asylwerbern an der Grenze. Der Innenminister sagt, der Stopp an der Grenze. Der Vizekanzler sagt, nein, nein, da gibt es keine Obergrenze. Der Kanzler sagt schon, na, es gibt doch eine Obergrenze. Die Meindl-Reisinger sagt dann, na ja, ein bisschen eine Obergrenze machen wir. Und dann reißt die Koalition schon im Juni. Also wir haben ja dann diesen Fall ja par excellence dann auf dem Tablett liegen. Und zur deutschen Bundestagswahl muss ich sagen, das ist schon jetzt ein reinigendes Gewitter gewesen, dass man hier jetzt mit der CDU, mit Friedrich Merz hier doch andere Ansätze jetzt weiterarbeiten kann. Er hier mit der SPD auch anders verhandeln kann, nachdem die SPD auch starke Verluste hinnehmen musste. Und ich glaube, das kann schon zum Erfolg führen. Also was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Friedrich Merz sofort auch zu Emmanuel Macron gereist ist, gestern und vorgestern bei einem Dinner bei Macron in Paris war, um diese deutsch-französische Achse wieder zu beleben als Gestalter in Europa. Das verspricht schon viel Hoffnung in diese neue deutsche Stärke, damit wir wieder einen Partner, ein Nachbarland haben, das wieder zu dieser alten Kraft zurückkommt und nicht mehr ein Getriebener ist. Wir haben ja nur noch das Gefühl gehabt, die werden irgendwie dahin wabern und hoffen, dass es dann zur Wahl kommt und irgendwie werden die Grünen wieder gewinnen und es bleibt alles beim Alten. Und da gibt es, glaube ich, schon jetzt eine Zäsur mit Friedrich Merz und einer sehr kraftvollen ersten Phase seines Wahlsiegs.
Mhm. Ja, also was ähnlich ist, dass die ehemaligen Großparteien in beiden Ländern, in Österreich und in Deutschland, sich wirklich, also in Deutschland gerade ausgeht, dass sie jetzt eine Koalition machen, eigentlich mit Glück, weil wäre damals das Bündnis Sarah Wagenknecht reingekommen oder die FDP, also der Neos, Schwesternpartei, die ja komplett rausgefallen sind, wären die reingekommen, hätte sich eine Zweierkoalition in Deutschland auch nicht mehr ausgegangen, hätten die das auch mit den Grünen gemacht. Ähnlich in Österreich, ja, geht sich die ehemalige Große Koalition gerade aus. Parallel natürlich, überall gibt es jetzt ÖVP, also schwarze Regierungschefs. Der Riesenunterschied ist schon, dass, obwohl die CDU, CSU im Bündnis ja eigentlich fast ein bisschen rechter steht wie die ÖVP, vor allem durch die CSU, sie piep und klar sagen, mit den Blauen keine Chance, wir werden mit denen nicht zusammen, mit der AfD. Das wäre in Österreich ganz anders, weil in Österreich sind die Blauen die Nummer 1 und die ÖVP die Nummer 2. Wäre die ÖVP die Nummer 1 gewesen und die Blauen die Nummer 2, hätten wir innerhalb von 5 Sekunden eine schwarz-blaue Regierung gehabt. Das wäre überhaupt kein Thema gewesen. Gar kein Thema. Auf allen Ebenen mittlerweile Bundes. Also da gibt es keine Brandmauer. In Deutschland, das muss man sagen, Hut ab, der Merz, der das klipp und klar gesagt hat, mit ihnen nicht, egal was sie tun, wir wollen das nicht. Was ich auch wichtig finde, ist dieser Gang nach Europa, weil ich glaube wirklich, dass wir jetzt, wenn wir auf den Globus schauen, und nicht immer nur auf unser kleines Österreich oder aufs Deutschland, dass es jetzt notwendig ist, dass wir also Europäer wieder stärker zusammenwachsen und die Herausforderungen, die auf dieser Welt sind, ich sage nur Trump auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, Russland, dass wir die nur schaffen, wenn die großen europäischen Länder jetzt endlich wieder mal gescheit zusammenarbeiten. Und das ist jetzt meine große Hoffnung, dass das passiert.
Vielen Dank, Hans Arsenowitsch. Vielen Dank, Richard Schmidt.
Danke.
Das war
unser
Duell am heutigen Tag. Wir schauen in eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder bei Ihnen.